Hello, everybody. Welcome. I'm Sylvia Fehrmann, curator of Schools of Tomorrow. And I warmly welcome everybody in this auditorium after a very intense
Willkommen im Auditorium morning. Nach einem
I
sehr interessanten
the
Morgenprogramm.
Very,
ich habe gehört, dass die Workshops sehr intensiv und kreativ
vonstatten
gingen. Ich möchte jetzt mit
minor remarks in case you were not present yesterday.
Kleinen Vorbemerkungen anfangen, für den Fall, dass Sie gestern nicht dabei waren.
With Schools of Tomorrow we want to start a kind of
mit,
living knowledge project.
Schools of Tomorrow so wollen wir eine
we have
Art
called this event a kick-off conference because
it goes lebendes on. Wissensprojekt beginnen. Das ist eine Art Anfangsprojekt, ein erster Schritt.
Created a
wir haben
several projects that
eine Reihe von Projekten, die
One
gestartet, die ins nächste Jahr noch hinein
is an invitation to all participants.
Und es ist eine Einladung alle, an alle Beteiligten dieser Workshops, ihre Ideen einzureichen
for school projects,
für Schulprojekte.
For us to find out how we can give them support or initiate
wir herausfinden können, wie wir sie unterstützen können in der Initiierung von neuen Projekten. Mein Kollege Jan Topis, der
After the talks,
so zuständig ist für dieses Schulprojekt, wird dann hier im Eingangsbereich am Informationsdesk für Sie zur Verfügung stehen und Sie Ihnen sämtliche Informationen zu diesen Projekten geben und zu diesem Ansatz. Wir haben auch einen Ideenwettbewerb ausgelobt und an diesem nehmen Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren
Project from Catherine Burke's The School I Like
with her permission. Das Catherine kopiert von Catherine Burke's The School I Like, so hieß der Ideenwettbewerb. Wir haben das mit ihrer Erlaubnis kopiert. Der Ideenwettbewerb versucht, Input von jungen Menschen zu bekommen, wie sie sich die Schule vorstellen, die sie mögen würden. Unsere Schule, so heißt dieser Wettbewerb. Und heute fing das mit einer sehr charmanten, inspirierenden Begegnung mit dem Bundespräsidenten, zwischen dem Bundespräsidenten und den Kindern, die an diesem Projekt arbeiten. Sie haben eine Stunde lang über die Verwendung von digitalen Medien in der Schule gesprochen und wie man Schulen umwandeln kann in Orte, an denen man sich gerne aufhält, Schulen als sicherer Ort, Raum, antirassistische Strategien wurden da besprochen. Es war wirklich sehr, sehr inspirierend, es war sehr berührend. Und der Bundespräsident hat die jungen Menschen, also diese jungen Schüler gebeten, den Kontakt weiterhin beizubehalten und ihn auf dem Laufenden zu halten. Das war wirklich sehr inspirierend. Meine Aufgabe jetzt ist es, die Themen für die nächste Debattenrunde anzukündigen. Und ich freue mich sehr, dass Mimito Ito auch bei uns ist und auch Herr Josen und die anderen die Einladung angenommen haben, ihre Expertise, ihr Wissen mit Ihnen zu teilen in diesem Rahmen. Und ich werde nochmal die jungen Leute zitieren, die wir heute gehört haben. In deutschen Schulen sind die digitalen Medien entweder kaputt oder abwesend. Manchmal gibt es also digitale Medien, digitale Systeme. Und es gibt eine große Debatte, die stattfindet im Augenblick in deutschen Schulen zwischen Eltern und Lehrern
und
manchmal auch in den Medien, also wenn diese Debatte findet teilweise auch in den Medien statt, ob man digitale Medien in der Schule integrieren sollte oder nicht. Also das entweder oder ist daran sehr überraschend. Die Schools of Tomorrow versuchen diese Debatte anders einzurahmen, ein Bewusstsein zu schaffen auch für auch postdigitale Jugendkulturen, die bereits das als gegeben hinnehmen, dass digitale Medien Teil ihrer Ökologie sind. Und für diese Debatte haben wir Mitsuko Ita eingeladen. Sie ist Kulturanthropologin mit einem besonderen Augenmerk auf digitale Ökologie, digitale Medien. Und sie ist auch spezialisiert auf digitale Medien und Jugend. Sie hatte die Professur für digitales Lernen an der Universität Kalifornien, Irvine.
Mitsuko Ito has been warmly recommended to us by David Goldberg,
who is a member of our
International Program Advisory Board.
Er ist Mitglied unseres Beirates, unseres internationalen Beirates, und ich danke ihm sehr, dass er Mitsuko Ito empfohlen hat.
Mitsuko Ito, Mitsuko Ito ist Forschungsleiterin
im Bereich digitale Medien
written a very important
und Lernen,
book on hanging around, hanging out, messing
ein wichtiges
around,
Thema, hanging out, messing around
and
checking
media.
Out. Wie Kinder mit neuen Medien umgehen. Und es ist sehr hilfreich festzustellen, wo da die Chancen auch sind und ein Lernen auch angefeuert, angefacht werden kann über digitale Medien, Spiele und so weiter. Das war auch etwas, was heute im Gespräch zwischen dem Bundespräsidenten und den Kindern zutage kam. Sie hat ein Programm aufgelegt, das nennt sich Connected Learning, oder ein Paradigma ist es vielleicht eher, ein Modell, Paradigma. Sie wird das sicherlich selber ganz gut erklären gleich. Und Mitsuko Ito ist die Mitbegründerin von Connected Camps, eine wohltätige Gemeinschaft, die Lernen mit Hilfe des Spiels Minecraft fördern will. Also Lernen bei Kindern mit Hilfe eines digitalen Spiels, eines Videospiels. Ihr Vortrag kommt dann, nach Ihrem Vortrag kommt Katie Seelen-Kettenbach. Ich weiß, dass das HKW sich gerne nicht an das Protokoll hält und Performance Gaps und Lücken einplant. Aber ich möchte die beiden Redner oder die Redner erstmal einleiten, die dann am Ende auch für das Q&A zur Verfügung stellen. Sie ist Game Designerin, sie ist auch Mitbegründerin von Connected Camps.
Minecraft Experts.
Und kollektives Lernen angefeuert durch
Minecraft-Experten.
Sie ist auch Leiterin des Institutes of Play
and Learning.
Das ist eine wohl nicht, also eine gemeinnützige Organisation, die sich mit dem Design von Spielen und Lernen konzentriert. Sie ist auch auf dem, beim Bildungsrat der Stadt Chicago. Die digitale Schule für Kinder sind unter anderem Veröffentlichungen, die sie hervorgebracht hat, die sehr wichtig sind, um zu verstehen, welchen Weg wir einschlagen können. Und sie ist auch die Herausgeberin von The Ecology of Games. Zu guter Letzt werden wir Benjamin Jörissen auf die Bühne bitten. Er wird über das Thema sprechen, Bildung in einer postdigitalen Kultur.
Presence of the German term Bildung.
Also in diesem Fall ist es sogar eine Kombination aus dem deutschen Wort Bildung und dem englischen Educational Environment. Er ist an der Universität Erlangen in Nürnberg. Er studiert und forscht die Theorie der Identität, der Subjektivität und der Ästhetik im digitalen Kontext. Er ist auch an der Universität Erlangen in Nürnberg. Und unter seinen Veröffentlichungen können wir Vom Straßenkind zum Medienkind erwähnen. Ich mag den Titel sehr von dieser Veröffentlichung. Da geht es um räumliche und mediale Untersuchungen des 21. Jahrhunderts. Vom Straßenkind zum Medienkind könnte auch ein Titel als Titel dienen für eine unserer Forschungsstränge in dieser Konferenz, im Kontext dieser Konferenz. Wir freuen uns sehr, dass Herr Jörissen unsere Einladung angenommen hat. Ich möchte jetzt Frau Mitsuko Ito das Wort überlassen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
So when my daughter was just starting high school or secondary school,
she came to me and she said, "Mom, als meine Tochter in die Highschool kam oder in die Sekundärschule kam, dann fragte sie mich, Mutter, ich möchte gerne die Gitarre spielen lernen. Ich habe jetzt die Violine schon sehr lange gespielt, aber ich möchte ein Instrument spielen, mit dem ich mehr Popmusik spielen kann. Und dann habe ich ihr gesagt, also hast gerade angefangen mit der Highschool, hast sehr, sehr viele parallele Aktivitäten. Willst du wirklich noch ein weiteres Hobby hinzufügen?" Und sie wendete mir zu und sagte, wir haben ja schon eine Gitarre, meine Freunde wissen, wie es gespielt wird. Das ist kein großes Ding, lass mich das einfach machen. Dann schaue ich sie an und sage, Liebling, es ist nicht so einfach. Wenn du lernen willst, wie man die Gitarre spielt, dann müssen wir dir einen Lehrer suchen, dann musst du Kurse machen, musst du üben. Und das musst du ernst nehmen. Und dann schaut sie mich an, hält kurz inne
And she says,
seufzt kurz
Mom,
und sagt,
that's what the internet
Mutter,
is for.
Dafür ist doch das Internet
so it
da.
Turns out she's already been online watching
es stellt
YouTube
sich also heraus, dass sie bereits
about,
YouTube-Videos
you know,
geschaut
guitar,
hatte, über wie man
already,
Gitarre spielt und wie man damit anfängt. Und sie war bereits in der Lage,
so
ein wenig alleine zu spielen.
Me,
das war für mich eine sehr
kids,
augenöffnende Erfahrung. Und ich denke eigentlich schon, dass ich was von Technologie was verstehe, aber dieses Gespräch hat die große Lücke eigentlich klargemacht in unseren Annahmen, was Lernen und Technologie im Internet anbelangt. Wenn ich hier stehe, denke ich, dass das Lernen damit zu tun hat, halt eben Lehrer zu organisieren und diese Reihe von strukturierten Dingen zu tun. Und sie lebt in dieser anderen Welt, wo man davon ausgeht, dass das Lernen erstmal damit zu tun hat, dass man ein Interesse hat und dass sie Lernressourcen praktisch sofort zur Verfügung hat, wenn sie sie einfach nur braucht. Das ist die Herausforderung für uns heute, nämlich dass die meisten unserer Bildungsinstitute gegründet wurden mit dieser Gedankenwelt, die ich gerade dargestellt habe, nämlich dass man wirklich in dieser in einer Umwelt Lehrer brauchte Institutionen eine ganze Reihe von Ritualen und Verpflichtungen, damit man Zugang zu Wissen und Expertise hat. Im Vergleich zu dieser Generation meiner Tochter, die praktisch niemals, die ganz anders ist, als man dachte. Sie hat alles, YouTube, Google, Facebook und so weiter, all diese Ressourcen hat sie zur Verfügung. Es ist eine sehr herausfordernde Umwelt, denn es gibt diese kulturelle Lücke auf der einen Seite, aber hier stellen sich auch große Chancen, denn die Wahrheit ist, dass junge Menschen heute in einem Kontext aufwachsen, wo es eine große Fülle gibt, eine absolute Fülle an Möglichkeiten, Zugang zu Wissen zu haben, Zugang zu Experten zu haben und soziale Verbindungen aufzubauen. Wie können wir also daraus ein Maximum schöpfen an Möglichkeiten? Das ist das Thema für uns heute. Ich werde also damit anfangen, mit einer kleinen Übersicht über die Ressourcen, also über die Forschung, die Statistiken, rund um Kinder und digitale Medien heutzutage. Das ist natürlich eine Arbeit, die sich sehr auf die Situation in den USA konzentriert, aber ich hoffe, dass es auch für Sie hier relevant sein wird. Und ich hoffe, und am Ende hoffe ich dann auch, über diese Kulturlücke noch mehr zu sprechen, wie wir da einen Weg finden können. Und ganz zum Schluss möchte ich über verbundenes Lernen sprechen, als Modell, das die Kollegen und ich in der Digital Media Learning Initiative entwickelt haben, um einige dieser Lücken zu füllen und die Herausforderungen anzunehmen. Gehen und vielleicht auch einige Chancen wahrzunehmen, die das gegenwärtige Umfeld bietet. Zuerst einmal, wie läuft es eigentlich zwischen jungen Menschen und digitalen Medien? Wie gehen sie das an? Das, was für Sie wahrscheinlich nicht überraschend sein wird, ist, dass die Menge an Beschäftigung mit digitalen Medien und Medien insgesamt sich sehr schnell ausgebaut hat. Es hat Umfragen gegeben in den USA in den letzten 6 Jahren, die die Zeitverwendung von jungen Menschen mit digitalen Medien erforscht haben. Und die Zahlen gehen über die Jahre hinweg immer weiter nach oben. Kaiser hat früher diese Umfragen gemacht, jetzt haben wir ein neues Umfrageinstitut, das das durchführt. Und wir sehen die Stunden und Minuten, die junge Menschen mit Medien auf irgendeine Art und Weise verbringen. Denn es ist nicht einfach nur Information und Unterhaltung, die junge Menschen über die digitalen Medien erhalten. Es geht auch um soziale Verbindungen, die da stattfinden. Das hat also zu einem sehr starken Anstieg des Anteils geführt, der an Kommunikation über digitale Medien im Alltag stattfindet. Wenn ich die Teenager heutzutage anschaue, sie sind sehr, sehr connected, sehr verbunden. Aber eine ähnliche Umfrage wurde auch mit den Eltern durchgeführt, dieser gleichen Teenager. Und die Zeit, die Eltern mit den digitalen Medien verbringen, ist noch größer als die der Teenager. Also nur einfach mal als Erinnerung daran, dass es hier nicht nur um die Teenager geht, wir alle sind betroffen. Die andere große Veränderung ist die Interaktivität der Medien. Hier werden Sie dann später von Katie was darüber hören, die Expertin für Spiele ist, aber es ist nicht nur der Zugang zu digitalen Medien, sondern die Interaktivität zwischen den digitalen Medien, die sich verändert hat. In den USA 2008 ist die Videogaming-Industrie über die Filmindustrie hinausgewachsen, was den Umsatz anbelangt. Und seitdem ist diese Lücke nur gewachsen. aufwachsen. Das ist wirklich das Medium unserer Zeit. Fast alle Teenager spielen Videospiele auf die eine Art und, Weise. Und es, ist eine, es gibt auch ein großes Angebot von Videoinhalten in dieser Hinsicht. Und das, was ich auch noch hervorheben möchte, hier ist sozusagen das, die soziale Auseinandersetzung, die da stattfindet. Es ist mehr und mehr der Fall, dass über mobile Geräte, dass Schüler, Kinder soziale Beziehungen auf digitale Art und Weise angehen, ausbauen. Als wir das anfingen zu betrachten, da war es vor 10 Jahren so, dass junge Menschen anfingen, MySpace zu verwenden und Facebook schon anfingen zu verwenden, um miteinander zu kommunizieren. Aber es war noch ein bisschen merkwürdig, Freunde nur online zu haben. Die meisten Beziehungen waren auch dann noch Beziehungen, die junge Menschen in ihren Schulen, in ihrer Gemeinschaft hatten. Und sie verwendeten soziale Medien, um diese existierenden Beziehungen noch zu verstärken. Und wenn man Leute fragte, haben sie neue Freunde online gefunden, dann sagten sie, na, das nicht, das ist so ein bisschen unheimlich. Aber Pew hat 2015 eine Untersuchung durchgeführt, wo eine dramatische Veränderung klar geworden ist, wo die Mehrheit der Schüler, die in den USA interviewt wurden, bestätigt haben, dass sie einen Freund oder eine Freundin zuerst auf dem Internet kennengelernt haben. Das ist eine enorme Veränderung. Es ist nicht einfach nur noch die Verstärkung vorher bereits existierender Beziehungen, sondern dass es ist jetzt so, dass junge Menschen jetzt neue Freunde über spezielle Communities, auch themenbezogene Communities kennenlernen. Das sind sozusagen die breiten Trends der Veränderung, was junge Menschen anbelangt, ihre Interaktion, ihr Austausch mit dem Internet und mit der Community im Internet. Und die Frage ist natürlich, was passiert, wenn man ständig connected ist? Wir sehen junge Menschen, die in die Auditorien kommen, in ein Auditorium wie das heutige, und wir sehen, wie sie den bestehenden Rahmen der Bildung begegnen. Meistens ist es so, dass junge Menschen die Schule sehr eifrig und enthusiastisch beginnen. Sie sind neugierig, wissbegierig. Und eine weitere Untersuchung in den USA hat sich hier sozusagen das Engagement der Schüler über die Jahre angeschaut. Und da sieht man, dass in der Grundschule dieses Interesse noch sehr, sehr hoch ist, aber bis zu dem Zeitalter, wo sie dann schon in der Highschool sind, an der Sekundarstufe sind, das Interesse sehr stark abgenommen hat. Einer meiner Kollegen bei UC Irvine hat eine Studie gemacht, über die ersten 2 Universitätsjahre, wo er sich ein bisschen so die tieferen Fähigkeiten wie Denken und Schreiben, kritische Fähigkeiten, also die Art und Weise, wie junge Menschen in ihren ersten Universitätsjahren umgehen. Und man sieht bei den meisten, dass es praktisch keinerlei Veränderung gibt. Warum ist es so, dass die Bildungsinstitutionen es nicht schaffen, das Interesse der jungen Menschen hier zu erwecken? Natürlich ist es nicht bei allen so, aber eine große Zahl von jungen Menschen, die als junge Erwachsene an die Universitäten kommen, haben keinerlei positive Verbindung mehr zu diesen Bildungsinstitutionen. Also dieser Unterschied zwischen in der Schule lernen, außerhalb der Schule lernen, meine Welt und die Welt meiner Tochter, das ist nichts Neues. Ich denke, dass die Lehrer sehr gut um diesen Kampf auch wissen, das Interesse und die Neugier der Studenten und die Aufmerksamkeit der Studenten zu erwecken wissen. Was sich allerdings verändert hat, ist, dass sich die Welt um das Klassenzimmer herum dramatisch verändert hat durch das digitale Medienlernen. Und das hat dazu geführt, dass diese bereits bestehende, lang bestehende Lücke noch akuter geworden ist. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass diese Kluft zwischen Lernen in der Schule und außerhalb der Schule auch wiederum reflektiert wird oder auch fußt auf dem Hintergrund, dem sozialen Hintergrund der Kinder. Ich glaube, das ist jetzt wiederum eine Statistik zu den USA, aber ich denke, das lässt sich auf andere Länder auch anwenden. Das Diese Grafik reicht von den 70er Jahren bis 2006. Das ist jeweils das Geld, was Familien auf außerschulische Bildungsaktivitäten verwenden. Sie sehen, die obere Linie, das sind die reichsten Familien und die untere Linie sind die ärmsten Familien. Und Sie sehen, dass über die Zeit hinweg reiche Familien ihre Investitionen in dieser Hinsicht verdreifacht haben und bei den ärmeren Familien, einkommensschwächeren Familien, diese Investitionen gleich geblieben. Wir sehen also, dass die Reichen von $3,500 pro Jahr auf fast $9,000 pro Jahr an Ausgaben für außerschulische Bildungsaktivitäten gesteigert haben. Und man sieht hier, dass die Familien durchaus verstehen, dass wenn man die jungen Menschen anregen möchte, also zum Beispiel Codieren oder andere Aktivitäten noch zu erlernen, andere Fähigkeiten zu erlernen, dass sie diese Aktivitäten außerhalb der Schule organisieren müssen, damit ihre Kinder etwas finden, was sie mit Leidenschaft erfüllt, dass sie Mentoren finden, dass sie diese Erfahrung auch haben, etwas zu tun, einen Beitrag zu leisten zur Gemeinschaft. Und es ist das Wissen, dass diese Erfahrungen etwas schaffen, was einzigartig ist, mit ihrem Interesse verbunden ist, dass sie darum auch Eigentümerschaft entwickeln. Und diese Erfahrung wiederum ist fundamental für junge Menschen, damit sie ihren Platz in der Welt finden. Und das ist immer schon der Fall gewesen, aber es ist noch mehr so der Fall in einem Zeitalter, wo man umgeben ist von ständiger Aktivität, wo junge Menschen lernen müssen, dass sie die Kapazitäten, die sie brauchen, werden nicht einfach nur im traditionellen Lernprogramm erhalten werden. Wir hoffen natürlich, dass mit der heutigen Technologie, mit diesen ganzen Online-Plattformen, Khan Academy und YouTube, die alle diese kostenlosen Online-Kurse liefern, also die Hoffnungen damit verbunden wurden, dass sie vielleicht diese Lücke abschließen können, dass man dort quasi Wissen zur Verfügung hat und zwar kostenlos oder zu seinen sehr geringeren Kosten. Also diese Hoffnung, dass diese Marktlücke, wenn Sie so wollen, zwischen den reichen und den armen Familien dort geschlossen würde. Und das ist einer der Gründe auch, warum wir ein wahnsinniges Wachstum auch erlebt haben, die sogenannten universitären kostenlosen Online-Kurse. Da gibt es also ein großes Versprechen, aber mehr und mehr Forschung zeigt, dass diese Plattformen, selbst wenn sie gratis und frei verfügbar sind, nicht unbedingt denjenigen zugutekommen, die sie am meisten brauchen. Das ist hier eine Studie von Hansen und Reich, das ist für das Magazin Science vor ein paar Jahren veröffentlicht worden, und da haben sie sich die offenen Kurse angeschaut von Harvard und MIT, und sie haben das wiederum verbunden mit den Bevölkerungsgruppen, um zu sehen, wo die sozioökonomischen und wirtschaftlichen Gruppen sind, die diese Kurse in Anspruch nahmen. Und man sieht hier auf der rosa-hellen Kurve, das sind die Menschen, die solche offenen Online-Kurse in Anspruch nehmen, und die dunkle Linie ist die allgemeine Bevölkerung. Und man sieht, dass diejenigen, die ein höheres wirtschaftliches Einkommen und auch einen höheren Bildungsstand haben, dass diese Menschen diese offenen Ressourcen viel mehr nutzen und auch sehr viel höher gebildet sind als die allgemeine Bevölkerung. Das ist nicht die einzige Studie, die zeigt, dass offene Bildungsressourcen einfach hauptsächlich durch diejenigen verwendet werden, die reicher sind, besser gebildet sind und schon besser Bescheid wissen. Das ist nicht überraschend wirklich. Diejenigen, die heute sehr gebildet sind, werden wahrscheinlich genau wissen um diese Tools, um diese Möglichkeiten, und sie in Anspruch nehmen. Ich glaube, dass die Frage mit den heutigen Tools diejenige ist, dass diejenigen, die sehr oft als sehr demokratisch und offen genannt werden, die quasi von sich aus behaupten, dass sie die Lücke schließen und von daher also auch von ärmeren Bevölkerungsschichten in Anspruch genommen werden. Also diese Behauptung wird widerlegt, denn was wir sehen, ist eher so eine Art Szenario der steigenden Flut. Da sehen wir, dass Menschen aus allen Bevölkerungsschichten tatsächlich diese Ressourcen wahrnehmen, aber die reicheren und besser gebildeten nutzen sie sehr viel mehr als die anderen. Viele von diesen Technologien steigern insofern also auch die Lücke, was diese Bildungsmarktangebote anbelangt, obwohl alle diese Ressourcen für alle gleich offen sind. Also das ist sozusagen der große Hintergrund, das Panorama-Tableau. Ich möchte es jetzt konkreter machen. Ich werde Ihnen jetzt die Geschichte einer jungen Schülerin erzählen. Sie heißt Tal, wir nennen sie Tal. Sie war 11, als wir mit ihr gesprochen haben. Und das war im Zusammenhang mit unserem Connected Learning Programm. Und sie ist ein Fan von Minecraft. Für diejenigen von Ihnen, die nicht wissen, was Minecraft ist, es ist eine Art Netzwerkspiel. Es ist ein bisschen wie Lego, allerdings in einem virtuellen Multiplayer-Umfeld. Man baut also Gemeinschaften zusammen, man baut alle möglichen Szenarien zusammen. Sie fing also an, Minecraft mit zu Hause mit ihrem Cousin zu spielen und sie entschieden sich dann, einen Minecraft-Club in der Schule zu gründen. Und das Wichtige daran ist, und Katie wird das noch weiter erwähnen, diese Schule. Tal geht in eine spezielle Schule, die also einen spielebasierten Ansatz im Lernen aktiv unterstützt. Als Tal also den Lehrern sagte, ich möchte einen Minecraft-Club hier gründen, waren sie absolut davor. Und sie konnten also nach der Schule diesen Minecraft-Club gründen. Und weil Minecraft sehr stark von den Usern generiert wird, ein offenes Netzwerkspiel ist, gibt es tonnenweise Videos und Ressourcen im Internet für diejenigen, die da leidenschaftlich spielen und kreativ unterwegs sind. Wenn Sie also ein Kind haben, das Minecraft spielt, dann wissen Sie auch, dass der größte Teil der Zeit damit verbracht wird, YouTube-Videos zu schauen. Die Spieler schauen YouTube-Videos von anderen Minecraft-Spielern, das, was sie da gebaut haben, die Geschichten, die sie da erzählen. Also ein Teil von dieser ganzen Geschichte ist, dass Tal dann auch den Gedanken bekam, ein Video zu schaffen und dann hat sie das im Club besprochen, lasst uns nicht einfach nur Minecraft zusammenzuspielen, sondern lasst uns dieses Video dazu selber machen. Und sie fing also an, Drehbücher zu schreiben für ihren Club, damit man da Videos gemeinsam drehen konnte. Und sie haben das enthusiastisch aufgenommen. Die Schule hat das auch wiederum unterstützt, weil die Schule genau diese Art von Lernen sehr unterstützt, dieses außerkurrikuläre Lernen unterstützt. Und die Lehrer unterstützen und haben auch diese Fähigkeiten sofort anerkannt, die sie über dieses Spiel Minecraft selbst erworben hat. Wenn man also Tals Lernen anschaut, da sieht man, dass es erstmal mit dieser Leidenschaft anfing, ihr Interesse an Minecraft. Sie hat ein paar Gleichgesinnte wie ihren Cousin, der auch daran interessiert ist, aber die Schule hat eine zusätzliche Plattform geboten, eine zusätzliche Unterstützung, um das weiterzufassen, um weitere Gleichgesinnte noch mit dran zu ziehen. Und das letzte Puzzlestück ist, dass die Schule auch noch bereit war, die jungen Leute genau dort abzuholen, wo sie waren, nämlich ihre außerkurrikulären, ihre außerschulischen Interessen mit in die Schule hineinzubringen und dadurch auch noch weitere Fähigkeiten wie Schreiben und kreative Fähigkeiten mit auszubauen. Das ist im Wesen das, was wir Connected Learning nennen. Das ist der Augenblick, wo junge Menschen eine besondere Erfahrung machen, etwas, wo sie sehr interessiert sind, wo sie glauben, dass es relevant ist und sie Ähnlichgesinnte und andere mit ranziehen, um das weiterzuentwickeln. Und dieser letzte Teil ist sehr, sehr interessant. Dieses vom Kind ausgehende Interesse wird dann mit in den akademischen Bereich reingezogen. Das ist eigentlich genau dieses Teil, das fehlt im Leben von jungen Menschen, diese Verbindung. Wenn wir mit jungen Menschen also sprechen, dann sagen uns die meisten, dass sie gewisse Interesse haben und wenn sie das Glück haben und gut unterstützt werden, dann haben sie auch Freunde und Mentoren, die dieses Interesse teilen und sie darin unterstützen und bestärken. Das Puzzlestück, das in fast allen Situationen fehlt, ist diese Rückkopplung zur Schule. Junge Menschen sind vielleicht daran, sind an digitalen Medien interessiert, die sind an Gaming interessiert, außerhalb der Schule, aber die Anzahl der jungen Menschen, die diese Interessen mit in den akademischen Lehrplan reintragen können, sind sehr, sehr gering. Die Geschichte von Tal zeigt uns also, dass es nicht unbedingt so ist, dass die digitale Welt und Games und Spiele selber eine Art Connected Learning, ein verbundenes Lernen herausbringen, sondern erst wenn die Schule den entsprechenden Rahmen bietet, dann wird daraus connected learning verbunden ist Lernen. Die meisten jungen Menschen befinden sich in einem Umfeld, wo sie Interessen haben. Interessen, die möglicherweise ansatzweise auch Interessen, Verknüpfungen haben mit Dingen, die anderswo stattfinden. Sie sind zum Beispiel an Kunstkursen interessiert, sie haben andere Interessen mit ihren Freunden, aber die Rückkopplung, die Rückwirkung auf die Schule, die Rückverbindung zur Schule ist meistens sehr prekär, sehr wenig. Sie machen die Dinge in ihrer Community mit ihren Gleichgesinnten, Gleichaltrigen sehr getrennt von der Schule. Und das Problem ist, dass wir in den USA zumindest die Schule sehr stark wie eine Pipeline wahrnehmen. Das heißt, wir setzen dann in der Grundschule an und was müssen wir dann tun, um das Kind in die nächste Stufe zu bringen und in die nächste Stufe danach. Und wir konzentrieren uns einfach nur darauf, diese Bildungsleiter hinaufzustoßen. Also wenn sie diese Leiter hinaufgehen, dann werden sie irgendwann mal in einem Beruf landen und versorgt sein. Wenn wir also die jungen Menschen anschauen, und wir haben das untersucht, wenn wir genau anschauen, was es braucht, damit ein junger Mensch Erfolg hat im Leben, insbesondere bei neuen und entstehenden Bereichen wie digitale Künste und Coding, was sie eigentlich haben, um erfolgreich zu sein, ist dieses unglaubliche Netzwerk, sowohl innerhalb der Schule als auch außerhalb der Schule. Die Leiter selbst bleibt nach wie vor wichtig, aber zusätzlich gibt es die Aktivitäten, die zu Hause stattfinden, die in der Gemeinde stattfinden, digitale Netzwerke, Online-Communities, die unterstützend wirken, die die Kinder unterstützen, um diese Leiter weiter nach oben zu gehen. Und manchmal und sehr oft ist es sogar, dass informelle Lernumfelder nicht genügend verbunden sind mit dem formellen Lernsektor. Als Erzieher ist Teil unserer Arbeit immer, oder bestand immer schon ein Teil unserer Arbeit darin, Verbindungen für unsere Kinder herzustellen, einen gewissen Sommercamp irgendwie zu empfehlen, einen Geigenlehrer zu empfehlen oder andere Aktivitäten. Das ist eine aktive Vermittlung, Verknüpfung. Das ist Teil unserer Arbeit als Erzieher. In unserer jetzigen Welt, in unserer Netzwerkwelt, wo es so viele Ressourcen außerhalb des Klassenzimmers gibt, sind diese Aktivitäten, also diese Brückenbauaktivitäten, die Verbindungen herzustellen, Empfehlungen herzustellen, Beziehungen zu anderen Einheiten außerhalb der Schule herzustellen, all das wird sehr, sehr viel wichtiger, wenn wir es wirklich wollen, dass die jungen Menschen das ganze Potenzial auch für sich nutzen können, das die heutige Welt bietet. Was wir uns also anschauen, ist, wie Erzieher, Eltern, vielleicht als Vermittler und Brückenbauer für junge Menschen fungieren können. Und wir sehen das immer wieder, und die Forschung zeigt es, dass wenn junge Menschen eine starke Beziehung haben zu Eltern, die das Interesse haben, ob das in der Schule oder in der oder Erwachsene in der Community sind, dann fangen diese Verbindungen an, dann können Verbindungen stattfinden zu dieser größeren Welt, und das hat dann eine Rückwirkung auch auf die Situation in der Familie oder in der Schule. Und es gibt natürlich, vielleicht wissen Sie nicht sehr viele Leute in der Tech-Industrie oder in anderen Bereichen, in denen Sie interessiert sind, aber dann ist die Beziehung mit Mentoren und interessierten Erwachsenen für junge Menschen unglaublich wichtig. Und ein Teil der Forschung, die meine Kollegin Jean durchgeführt hat, sie ist Spezialistin für Mentorenbeziehungen, sie hat gezeigt, und sie hat eine Datenerhebung gemacht, die zeigt, dass es Programme gibt, also formale Mentorenprogramme, wo man benachteiligte Kinder vielleicht mit einem Mentor verbindet. Das gibt es ja schon, aber das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Anteil dessen, was junge Menschen an Mentorenschaften und Mentorenbeziehungen in ihrem Leben erfahren. Meistens ist das informell. Das können jemand in der Kirche sein, in der Glaubensgemeinschaft, in der man sich befindet, jemand im weiteren Familienkreis. Junge Menschen, die Mentorenbeziehungen eingehen, entdecken diese über sehr informelle Arten und Weisen, über Interessen, über Hobbys und andere Aktivitäten, die eher im informalen Bereich stattfinden. Und da fängt wieder diese Frage des Bildungsmarktzuganges an, wichtig zu werden. Sie sehen, dass diese rosa gefärbten Säulen, das sind die aus wohlsituierten Familien oder besser situierten Familien, und die anderen aus benachteiligteren Familien sind in den blauen Säulen. Und die aus eher privilegierten Familien berichten von sehr viel mehr Mentorenbeziehungen. Und das reicht wirklich, wie gesagt, von Familienmitgliedern bis hin zu Nachbarn und anderen. Trainern in einem Sport zum Beispiel. Also die Bedeutung von sozialen Bindungen und Verbindungen, eigentlich grenzüberschreitend in verschiedenen Bereichen einzugehen. Aber angesichts der Tatsache, dass wir in dieser sehr stark vernetzwerkten Welt uns befinden, wie können wir als Erzieher da eingreifen, damit das meiste daraus gemacht werden kann? Und da ist dieses verbundene Lernen ein wichtiges Konzept. Es ist eine Reihe von Prinzipien, von richtungsweisenden Prinzipien, wie man dieses Umfeld bauen kann, damit es ein verbundenes Lernen überhaupt geben kann. Und wir sagen ja auch nicht, dass das Lernen ständig verknüpft sein muss oder connected sein muss. Und manchmal gibt es Dinge, die man lernen muss, an denen man kein Interesse hat. Und manchmal lernt man Dinge, indem man mit Freunden abhängt. Und es geht gar nicht mal so sehr darum, hier den Karriereweg einzuschlagen. In manchen Fällen wollen Kinder Dinge lernen, einfach weil sie Spaß daran haben. Das hat dann nicht so sehr was mit dem Akademischen zu tun. Das sind alles Zugangspunkte zu dem verbundenen Lernen. Wenn Schüler ein echtes Interesse an etwas haben, dann kann es genutzt werden, damit sie auch weitergehen können im Leben. Und in diesem Zentrum für verbundenes Lernen haben wir Prinzipien, die das genau fördern wollen. Es gibt erstmal eine Reihe von direkten Produktionsaspekten, es gibt einen Netzwerkaspekt und es gibt dann das Prinzip auch des geteilten Zweckes des Zieles, etwas, wo die Nützlichkeit für mehrere deutlich wird. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Beispiele geben, die mit diesen Prinzipien durchgeführt worden sind, die von einigen Mitarbeitern in dieser Digital Learning Initiative durchgeführt wurden. Das erste war das U-Media Learning Laboratorium. Das fing erstmal als eine Art Bibliothek-Gedanke an. Die Chicago öffentliche Bibliothek hat einen großen Raum in ihrer Hauptbibliothek in der Stadt eröffnet, um diesen Raum für Teenager und digitale Medien zu eröffnen. Und meine Kollegen an der Carnegie Mellon Universität haben diesen Raum gestaltet. Hier ging es noch einmal darum, Produktionszentren zu schaffen. Es ging um die Schaffung von digitalen Inhalten und Produktion, Musik, Spiele, Grafiken. Das Wichtige war, dass es nicht einfach nur individuelle Studierende waren, die individuelle Projekte gemacht haben, sondern es war immer gemeinsame Projekte, wo eine Gemeinschaft sich zusammenfand, um relevante Inhalte für sich zu erarbeiten und diese wiederum in die Gemeinschaft zurückzutragen. Gamer haben also einfach nur, nicht mal einfach nur Spiele zusammengespielt, sie haben sondern auch eine Rezension über einen Podcast gemacht, den sie dann ins Netz gestellt haben. Sie haben, also einige haben zum Beispiel ein eigenes Label gegründet und haben eigene CDs hervorgebracht. Spoken Words, das ist diese Gruppe. Sie haben einmal die Woche eine Nacht, einen Abend, wo sie Spoken Words Wettbewerbe und Rednerwettbewerbe organisiert haben. Die Aktivitäten finden also dann innerhalb von Gemeinschaften statt, wo es einen echten Beitrag gibt. Und schließlich, obwohl das jetzt nun eine ortsspezifische Intervention ist in diesem Sinne, hat die Arbeit durchaus eine Rückwirkung auf die größere Online-Community in Chicago. Der Podcast, der zum Beispiel auf dem Internet veröffentlicht wurde, wenn ein Modeprogramm gestartet wird, dann wird es über Tumblr auch noch veröffentlicht und sie nehmen auch noch teil an nationalen Wettbewerben. Und das Wichtige ist, dass die Mitarbeiter in dieser Bibliothek aktive Künstler sind, also die ihre eigene Künstlerkarriere nach wie vor verfolgen, aber darüber hinaus auch noch eine gute Verbindung in die Community haben und sie sind sehr gute Vermittler für die Aktivitäten der Kinder in diesem Raum. Das abschließende Programm, über das ich sprechen möchte, ist etwas, was Katie und ich gestartet haben, nämlich Connected Camps. Und dabei geht es darum, diese Online-Community-Gruppen wie Minecraft und Scratch zu nehmen und zu verstehen, wie man vielleicht einen Rahmen bauen kann, einen Bildungsrahmen, in dem man nämlich genau dieses digitale Interesse nutzt, das wiederum auch zu akademischen Resultaten führen kann. Minecraft existiert ja bereits, deswegen haben wir uns das ausgesucht. Kinder, Schüler arbeiten ja bereits kollaborativ gemeinsam an der Schaffung von virtuellen Welten. Und das, was wir da hinzugefügt haben, war das Prinzip der geteilten Ziele, der geteilten Zweckmäßigkeit. Wir haben also Berater hinzugezogen, die mit den Jüngeren zusammenarbeiten, die Herausforderungen artikulieren, Dinge, die die Schüler zusammen dann bauen können, sodass sie dann nicht einfach nur so normal spielen, wie in einem üblichen Kontext, sondern dass sie dieses Umfeld nutzen, um mehr herausfordernde Aktivitäten wie zum Beispiel Codieren und so anzugehen. Und Minecraft ist ja bereits ein offenes Netzwerkumfeld. Das heißt, unsere Berater können mit den Schülern gemeinsam eine viel, viel größere Reihe an Ressourcen auch noch nutzen, die in diesem Minecraft-Öko dieser Ökologie existieren. Ich möchte natürlich, das ist also jetzt mehr oder weniger, was ich Ihnen hier zeigen kann. Mich interessiert natürlich auch sehr der Austausch mit Ihnen. Wir wollen eine Gemeinschaft bauen, die weiter wächst. Vielleicht der einzige Wermutstropfen ist, dass es hier keine einzige Lösung gibt, keine Patentlösung für alle, sondern es geht darum, viele Beziehungspunkte und Verknüpfungen über sehr viele Teilnehmer innerhalb der Schule und außerhalb der Schule zu schaffen, um die Unterstützung für junge Menschen zu stärken. Das Gute dabei ist allerdings, dass jeder eine Rolle spielen kann, ob sie jetzt nun ein Lehrer sind, ein Trainer sind, ein Technologieexperte, ein Administrator, was auch immer. Egal, was sie haben, wenn sie etwas beizutragen haben, haben sie eine Rolle. Wir wollen diese Gemeinschaft bauen, wir wollen ihre Aktivität, ihre Teilnahme mit begrüßen auch daran. Es wird im Oktober eine Konferenz in Kalifornien geben. Kommen Sie zu uns nach Kalifornien, es wird sonnig sein, sehr viele interessante Menschen dort und wir versuchen alle unsere Ressourcen natürlich auch online zur Verfügung zu stellen. Wir haben sehr, sehr aktive soziale Medienkanäle, über die Sie uns auch erreichen können und wir versuchen das aktiv in die Praxis umzusetzen. Vielen herzlichen Dank.